Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die. Und ihr habt ein Wunschthema geäußert, und das zwar AI im Einkauf. Und jetzt muss man wissen, du bist ja, ne, nicht nur AI-Berater, du bist nämlich vor allen Dingen auch im Einkauf tätig und bringst beide Themen nämlich zusammen. Ja. Und wie könnte es besser passen, als dass Tillmann vorbeischaut und das hier live im Hamburger Studio. Für die Leute, die uns im Auto hören, es ändert sich gar nichts. Für die Leute, die uns auf YouTube schauen, man sieht uns auch. In dem Sinne, schön, dass du da bist. AI und Einkauf. Sag mal, was sind die Themen, die dir als erstes einfallen? Was ist bei deinen Kunden los?
Also Einkauf ist insofern eine total spannende Funktion, weil die eigentlich total verpasst haben, sich zu digitalisieren. Wenn man das mal vergleicht dazu, was hat die Entwicklung gemacht? Die Entwicklung nutzt seit jeher schon digitale Tools, um Produkte zu entwickeln, um ihre Anforderungen zu gestalten und am Ende auch natürlich zu simulieren und so weiter. Und Entwickler bauen sich ihre eigenen Tools. Die Finanzer haben eh schon gestartet von Excel oder was es früher noch gab, Tabellenkalkulationen, schon immer digital gearbeitet. Die haben ihre Datenbanken. Der Einkauf ist eigentlich ein Bereich, der total pragmatisch ist. Und du meintest ja im Vorgespräch auch, du kennst so ein bisschen die Einkäufer. Das sind Pragmatiker hoch drei. Im Zweifel nehmen die lieber den Telefonhörer in die Hand und rufen mal wen an. So, das heißt, da ist natürlich dementsprechend ein riesig großes Digitalisierungspotenzial und ein riesig großes Potenzial, dass die Einkäufer halt sich jetzt darüber Gedanken machen müssen, was habe ich eigentlich für Werkzeuge, habe ich Datenbanken oder Daten, die ich in Datenbanken bringen kann, wie mache ich das jetzt? Also großes Potenzial, schöner Playground, und da macht total Spaß, dann auch natürlich als KI oder KI-Berater mit reinzugehen.
Ja, sehr spannend. Jetzt stelle ich mir das unheimlich schwer vor, du hast schon gesagt, wenn der Schritt der Digitalisierung nicht gegangen ist, ich finde es ja eigentlich ganz schön, wenn Leute noch hands-on sind, weil gerade wenn du nochmal, wir kennen das auch aus der eigenen Historie, viele Einkäufer, die ich kenne, die sind dann mal, werden zu Ostersonntag angerufen und dann wird halt auch einfach mal nach China geflogen, wenn der Lieferant irgendwie nicht, funktioniert nicht. Das haben wir dann selber bei da mitgekriegt und dann plötzlich hieß es ja, nee, sie ist jetzt in China und muss dann Lieferanten und dann bist du da und dann nicht hier in Shanghai und gehst mal um die Ecke, sondern fährst dann noch 3-4 Stunden. Das ist also auch eine Realität, die Einkäufer einfach haben. Du meinst dieses operative schnell mal angerufen, das widerspricht ja jetzt komplett dem, wir automatisieren. Na, wir kommen jetzt plötzlich mit analytischen Vorgaben, was man als erstes tut. Man macht jetzt nicht mehr so Preise im Sinne von Handschlag. Ich werde dir nächstes Jahr auch mit neuem Budget wieder was abnehmen und ich denke an dich, sondern es ist jetzt ja viel stärker auf Datenbasis. Wir jubeln da alle. Ich kann mir vorstellen, dass so im Einkauf gerade da Ältere, vielleicht auch Jüngere, will ich gar nicht sagen, jetzt auf die Barrikaden gehen und sagen, ja, aber da kann ich das ja gar nicht mit abbilden. So ein paar Beispiele, die ich gerade genannt
habe. Ja, und ich glaube, eher das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, ganz viele Einkäuferinnen und Einkäufer sagen, juhu, endlich nimmt mir mal jemand diese blöde Tabellenarbeit weg, diese blöde Arbeit mit SAP, mit den Dokumenten, die PDFs, die rumgeschickt werden. Weil, genau wie du sagst, die Einkäufer sind eigentlich, die lieben das eigentlich, ehrlich gesagt, beim Lieferanten zu sein. Die lieben das, sich strategisch Gedanken zu machen. Aber eigentlich mag kein Einkäufer dieses ganz hemdsärmelige Knowledge Worker, ich sitze am Laptop und klicke da rum.
Ach, so. Witzig, da wäre ja mein Vorurteil gewesen, dass ja genau die Leute damals in ihre Excel stundenlang gedacht hätten, Nachkommastelle. Nee, Einkaufscontrolling und Einkäufer sind dann nochmal zwei Paar Schuhe, ne?
Gibt es bestimmt natürlich auch.
Ja, klar.
Aber im Kern sind Einkäufer Informationsmanager. Also die haben am Ende, ganz am Ende, schauen wir von hinten her, die müssen am Ende Einkaufsentscheidungen treffen. Also strategische Entscheidung, wie viele Lieferanten habe ich, mit welchem gehe ich weiter, wo gebe ich meinen Spend hin. Das sind wirklich große, schwerwiegende Entscheidungen, die auch über die Qualität der Produkte entscheiden. Und ich bin ganz viel in Logistikunternehmen. In Logistik ist es ganz viel so, auf welchen Lieferanten, also über welche Logistikketten entscheide ich eigentlich darüber. Gehe ich dann mit dem Transportanbieter, gehe ich aufs Schiff, gehe ich auf den LKW und so weiter. Also wirklich große, schwerwiegende Entscheidungen. Auf der anderen Seite ist die Flut an Informationen, die zu verdauen ist, gigantisch. Ja. Also das heißt, es kommen rein Marktdaten, es kommen Indizes. Also wie viel kostet eigentlich gerade ein Liter Benzin? Was ja durchaus, wenn man jetzt LKWs hat und so weiter, ein wichtiges Thema ist. Da muss ich anschauen, welcher Lieferant performt gerade wie? Global, regional, Straße von Hormuz ist jetzt gesperrt. So, wie gehe ich damit um? Ganz viele solcher Input-Themen, die muss ich alle irgendwie verarbeiten und am Ende eine gute Entscheidung treffen zu können. So, und was ist jetzt? AI ist halt gar nicht so schlecht genau da drin. Also man denke an Deep Research, um die ganzen globalen News abzugreifen, so Webcrawling zu machen. Ich habe auf einmal sehr guten Zugriff auf Datenbanken, da wo ich vorher relativ manuell dann durchgehen musste, Lieferanten suchen musste und so weiter, habe ich jetzt die Möglichkeiten, auch gute Datenbankabfragen zu machen. So, und natürlich, jetzt habe ich so eine Vielzahl an PDFs oder wie auch immer, an Quellen. KI kann super Zusammenfassungen machen und vielleicht sogar Entscheidungen mit vorbereiten. So.
Ja, wie ist denn da die Qualität? Also ihr habt das ja jetzt schon verprobt, ne? Du bist ja als Berater auch tätig und du zeigst ja auch Lösungen auf und du musst das natürlich auch wie bewerten. Hat das jetzt Substanz? Weil dein Job ist es ja beides übereinzubringen, Einkauf und KI. Dein Job ist es ja nicht jetzt als Vertriebler einer großen KI-Firma irgendetwas an den Mann zu bringen und an die Frau, sondern dein Job ist es ja zu sagen, ist das denn wirklich sinnvoll? Und da würdest du jetzt schon bewerten, dass die Informationsbeschaffung nochmal ein einfacher geworden ist. Wie stark ist denn jetzt die KI? Du kannst gleich mal sagen, was ihr da so einsetzt, was ihr so macht und welche Agenten, was wir nicht alles so machen können, so ein bisschen technisch, aber wie gut ist denn da wirklich eine Entscheidungsvorlage? Also ich sage mal so, für unsere Hörer, wir kennen es wahrscheinlich alle, jedermann fotografiert den Kühlschrank und sagt, was soll ich denn kochen? Das funktioniert sehr gut. Oder wenn man Unverträglichkeiten hat oder wenn irgendetwas ist, dass die KI sich das merkt und das macht und sowieso. Ist es bei komplexeren Themen tatsächlich auch so, dass so ein Chatbot mir gute Ergebnisse liefert?
Also, ich würde mal sagen, da trifft genau die Technik jetzt auf die Menschen. Das heißt, wir haben natürlich den Fall, dass ich meistens in Konzernen bin.
Ja.
Und Konzerne haben ihre Herausforderungen natürlich in den gewachsenen Strukturen, in den Tools, die meistens eher, ja, wie soll ich sagen, konservativ gewählt werden und konservativ ausgerollt werden.
Ja.
Und dann natürlich auch einer sehr diversen Gruppe von Personen, ich sag mal so, im Einkauf typischerweise Personen, die nicht so IT-affin sind, die vielleicht auch in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben mit neuen Tool-Rollouts und den S4HANA-Programmen und so weiter. So, und dann kommt man natürlich her und sagt, ey, good news, wir haben noch ein Tool für dich und noch ein Login für dich.
Ja.
Und by the way, es ist nicht nur eine KI, sondern du kannst dann hier Copilot verwenden, dann bitte für die Sachen darfst du dann unseren Inhouse-GPT verwenden und wenn du aber ganz brav bist und coden willst, dann geh mir dann ChatGPT. Und die sind, ja, also die Organisation ist überfordert, die Menschen sind mal überfordert, mal schreien sie nach besseren Tools. So, und was ich festgestellt habe, ich habe dann, vielleicht Anekdote, ich saß im Managementkreis und habe denen im Prinzip mal dargelegt und gesagt, pass auf, ihr habt euer Inhouse-GPT. Das können wir jetzt komplett an alle Mitarbeitenden in Schulen rausbringen und ich schwöre euch, ihr kriegt nicht mehr als 5% Effizienz daraus. Weil natürlich diese Standard-GPTs, das ist so Text-in, Text-out. Ne? Also wenn du Glück hast, kannst du mal ein Dokument noch mit hochladen. Aber am Ende des Tages kriegst du halt nur Fließtext, vielleicht mit ein bisschen Markdown, aber mehr auch nicht dann wieder raus. Mhm. Mehr als 5% holst du da einfach nicht raus. Und was der Trick war eben zu sagen ist, dann natürlich das Management zu kitzeln und zu sagen, reicht euch das eigentlich? Also jetzt zahlt ihr hier einen Berater und das ist, ihr schaut euch die News an und der CEO schreit auch von oben auch mehr KI. Reicht euch 5%? Und da sagen wir natürlich, ja, natürlich nicht. Wir wollen jetzt mal mindestens doppelt so viel. Weil dann geht eine Tür auf und dann kannst du sagen, ja, okay, dann zielen wir doch mal auf 10%.
Ja.
Das heißt aber auch, was tun wir jetzt neben dem Standard-KI-Bot? Was können wir da noch bauen? Ja, können wir gleich noch drauf eingehen. Aber ich glaube, das Wichtige ist A, das Management zu kitzeln und denen eine Ambition herauszulocken.
Mhm.
Und dann B, natürlich die Technik weiterzuentwickeln und die Menschen gut in Front zu gehen.
Wie messe ich denn die 5 oder 10% nachher? Ich stelle mir das so vor, dieses Kitzeln ist erstmal richtig, ambitionierter werden, was eigentlich die Erwartungshaltung, damit Leute auch nachher nicht traurig sind, dass gar nicht so krass der Sprung ist. Aber wie messe ich denn nachher, ob ich 5 bis 10% effizienter wäre es ja in dem Fall oder ja, besser oder schneller oder die Mitarbeiter, was ja auch eine Sache ist, arbeiten die jetzt wirklich mehr oder arbeiten die nur anders am Ende des Tages? Und dann gibt es ja ganz schlimme Studien, die jetzt auch schon längst wieder widerlegt sind, es funktioniert nicht, dann heißt es wieder, es funktioniert doch. Wie macht ihr das jetzt gerade auf dem Projekt, wenn du schon gerade sagst, wir machen wirklich mit so einem Zahlenspiegel an Kennzahlen fest? Wie machst du das?
Ja, also am allerliebsten arbeite ich mit den Menschen zusammen und versuche nicht darüber zu sprechen, Menschen zu ersetzen.
Ja.
Sondern im Idealfall habe ich einen Raum, einen Workshop-Raum, wo ich mich mit den 12 Leuten oder den Top 6 einer Abteilung zusammensetze und sage, ich erkläre euch, was KI technisch heute kann.
Vielleicht
nicht, was bei euch jetzt schon konkret geht, aber was grundsätzlich Stand der Technik ist. Und dann sagt ihr mir, wofür man das überall anwenden könnte. Wenn wir den Schritt gegangen haben, dann haben wir vielleicht eine Top 5, Top 10 von KI-Use Cases. Und dann frage ich, wenn du das jetzt morgen hättest und zum Beispiel, ein Klassiker ist, Angebote auswerten. Die kriegen 5 Angebote rein, müssen die vergleichen und dem Management einen Vorschlag machen. Wenn ihr sagen würde, okay, angenommen, es gäbe eine magische KI, die auf einmal das auf Knopfdruck macht, wie viel Zeit spart ihr das? Und dann kommt ganz oft sowas wie, ja, das ist eigentlich so jede Woche ein halber Tag bei mir. Und auf einmal kannst du es relativ leicht quantifizieren und sagen, ja, okay, jede Woche ein halber Tag sind halt ungefähr, sagen wir mal, 4 Stunden sind ungefähr 10%. Und tada, da haben wir es. Das heißt, wenn du jetzt durch jede Abteilung gehst und halt die circa 10% Cases, die großen findest, dann ist das super. Aufgepasst gilt es da bei KI-Use-Cases, die tendenziell so Entscheidungen verbessern oder nice to have sind. Was ich ganz oft höre, ist so die Abteilungsdokumentationen und Prozesscharts doch endlich mal mit KI durchsuchbar zu machen. Danach fragt halt nie jemand. Also du hast keine Minute Zeit gewonnen, weil eigentlich schaut da eh nie jemand rein. Das ist oft so ein bisschen muss man tun, aber hilft mir nichts. Und dann gibt es natürlich noch die magische Box von KI-Cases, die mir tatsächlich helfen, besser zu verhandeln, zu besseren Ergebnissen zu kommen. Also, du musst dir vorstellen, in den Konzernen, die haben ja Milliarden Spend. Sowohl im direkten Procurement als indirekten, also tatsächlich in den Materialien, die auch verbaut werden oder Services, die direkt machen, oder halt am indirekten. Das ist sowas wie, ich habe meine Fahrzeugflotte, ich habe meine Handyverträge und sonstigen Dinge. Und ganz oft hat man das Personal ungleich verteilt. Du hast relativ vergleichsweise wenig Leute im direkten Material, aber große Verhandlungserfolge. Wenn du halt Automobiler bist und Stahl einmal 0,5% günstiger kriegst, dann ist es ein wahnsinniger Spend-Erfolg, wahnsinniger Verhandlungserfolg. Und das ist indirekte, wo du ganz kleinteilig viel Krimskrams einkaufst, wo du aber meistens zu wenig Personal hast, um eigentlich die Verhandlungserfolge einzufahren. Da spricht man so vom Tail-Spend-Management. Und wieder da auch, KI kann natürlich helfen, die Qualität der Verhandlungen bei meinem direkten Material zu erhöhen. Also, man stelle sich vor, ich gehe etwas besser in meine Verhandlungen rein, wenn ich um Milliarden verhandle.
Ja.
Dann kann das schon das 0,5% besser schon auch einen Effekt haben. Oder auf der anderen Seite des Spektrums, ich kann mit KI auf einmal Dinge verhandeln, die ich sonst nie angefasst hätte. Wo ich halt den Tailspend anfasse, wo ich vielleicht automatisiert E-Mails erstelle und einfach mal frei an Lieferanten schicke und sage, wie wäre es denn, wenn wir 5% weniger machen würden? Wenn die Lieferanten sagen, nee, dann ist auch nicht so schlimm, hätte ich vorher eh nicht verhandelt. Und wenn dann irgendwie die Hälfte oder ein Drittel sagt, vielleicht, ja, oder nicht die 5%, aber die 2, dann habe ich da auch einen Erfolg gehabt. Also das heißt, KI kann mir bei der Vorbereitung der Menschen helfen oder Menschen augmentieren, besser zu arbeiten. Aber idealerweise mache ich das mit den Menschen zusammen.
Jetzt wird es aber wild. Pass mal auf. Es ist ja mit Theodor Fontanes Worten in Apple Priest zu sprechen, es ist ein weites Feld. Sortieren wir das kurz nochmal. Du hast am Anfang, hast du ja gesagt, Angebote, beispielsweise screenen, bewerten mit der KI, stelle ich mir super gut vor. Match das gegen meine Ausschreibung, die ich vielleicht auch mit Hilfe von KI, weil ich da Parameter drin habe, Rechtstexte mit drin habe, viel Automatisierung, sehr nah an der Echtzeit bin und weil ab und zu dauern die ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr, dann kann ich halt auch sagen, ey, mach das schon mal so, dass es auch zukunftssicher ist. Ich glaube, da ist AI ein Riesenhebel, weil es unheimlich viel in Schriftform. Auf der anderen Seite auch eine Chance für Dienstleister, dass auf einmal semantischer Text sehr wichtig sein könnte, weil man da punktet, weil das vielleicht wichtig ist. Beispiel in unserem Consulting-Bereich, können wir nicht mehr darüber sprechen, wir wollten nur noch eine Folge dazu machen, wie kann das Consulting das machen. Führt das aber nicht in der Perversion auch dazu, dass jetzt zum Beispiel wir als ein Beratungsunternehmen machen es und sagen, es ist eine Ausschreibung, da antworten wir mit unserer KI drauf, da geht die KI wieder rüber, also weißt du, was ich meine, da hält sich ja viel KI mit KI, ja. Da muss es wieder den Menschen dazwischen geben, der bewertet, passt es auf beiden Seiten, wird es auch erfolgreich. Das ist ja so ein bisschen, wie man sich das vorstellen muss, bei dir bei der Partnersuche, es wird jemand vorschlagen und sagen, das ist der Perfect Match. Ich glaube, man sollte sich dann nochmal treffen, zusammensetzen, aber es ist ja das Potenzial, ist ja abartig in diesen Ausschreibungen.
Ja.
Das sind Prozesse. Und wie oft haben wir es beide auch schon erlebt, dass einfach nur nach dem Preis entschieden wurde. So ist es ja eine positive Chance, nämlich noch viel mehr wo man nachher gemerkt hätte, okay, das passt. Und ich kann mich erinnern, ich habe schon Trainingsangebote ausgeschickt und dann musste ich ausfüllen, wie mein 24-Stunden-Support ist, weil das Template im IT-Einkauf nicht dazu gepasst hat, wie das Training gestaltet war. Und ich glaube, all das kannst du halt dir viel besser jetzt customizen, vergleichbar machen. Und wieso das hier nur im Bereich der Angebote, der Ausschreibung und desjenigen, der sagt, ey, wie machen wir das jetzt? Das ist schon mal ein Riesen. Das kriege ich ja mittlerweile reinsprechen. Das ist ein Riesenvorteil.
Ne? Ich gebe dir gerne mal zwei Beispiele für mit die beliebtesten KI-Agenten, die ich beim Kunden mit aufsetze. Der erste ist der Q&A-Bot. Du hast typischerweise im Ausschreibungsprozess immer so eine Q&A-Phase. Du schickst so ein RFI, RFP raus und dann sagst du, liebe Lieferanten, ihr dürft mir, habt jetzt noch mal Zeit und dann dürft ihr noch Fragen stellen, weil potenziell gibt es natürlich Lücken oder einfach Spezifika, die wir jetzt vielleicht dann nicht im Dokument erwähnt haben. Jetzt kommen die Einkäufer zu mir und sagen, ey, so Mist, die Lieferanten, die schicken jetzt immer hunderte Fragen. Weil was machen die? Die schicken natürlich diese RFI, RFP, schmeißen die in die KI. Und die KI sagt, ja, folgende 100 Dinge sind ungeklärt. Oder könnte man schlau nachfragen.
Ja, das oder heißt, per Vision sind.
Genau. So, was heißt, das mache ich jetzt mit den Einkäufern zu sagen, ja, pass auf, du nimmst einfach deinen Ausschreibungstext, vielleicht noch ergänzende Materialien drumherum, die du noch hast. Du nimmst deine, ja, und schmeißt halt die Fragen vom Lieferanten da rein und der beantwortet dir einfach automatisch. So, da hast du genau die Perversion, ne? Dass du genau natürlich das Thema hast, beide, eigentlich sind es nur noch zwei KIs, die miteinander sprechen.
Ja.
Und der zweite ähnlicher Fall ist, zweitbeliebtester KI-Agent ist der, der die Angebote auswertet. Also ich habe meine Ausschreibung rausgeschickt.
Ja.
Ich bekomme, sagen wir so, von meinen 5 Lieblingslieferanten jetzt jeweils 100 Seiten PDFs zurück. Und dann ist natürlich naheliegend, dass auch die KI mir dabei hilft, diese 100 Seiten PDFs zu vergleichen und gleichartigen Report zu schreiben. Was machen die Lieferanten? Die lernen mit der Zeit natürlich auch die Kriterien kennen und optimieren halt ihre Proposals natürlich auf genau die Kriteriensets, die im RFP, RFI drinstehen.
Ja.
So, das heißt auch, das Angebot, was ich schicke, ist auf einmal, die sind total gleich geworden. Also die Einkäufer sagen jetzt zu mir, die Angebote, die wir bekommen, sind alle super. Die qualifizieren sich alle immer für einen Pitch oder für dann die nächste Runde oder sowas. So, und jetzt kann man sagen, ich glaube, dass wir an so einem Punkt sind, so ein bisschen wie so ein Faxgerät. Das heißt, Faxgerät im Sinne von Analogie, ich habe mit der Schreibmaschine oder händisch habe ich ein Dokument erstellt, dann digitalisiere ich das, schicke das durch eine Leitung und auf der anderen Seite wird es wieder in Papier ausgedruckt.
Ja.
Und das Gleiche passiert gerade mit den Q&A-Fragen und Angeboten. Ich habe eine Intention, die KI schreibt mir die Ausschreibung und der Lieferant schreibt mir das Angebot mit KI und am Ende des Tages tauschen wir dann wieder über KI-Dinge aus. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwann über diesen Faxgerät-Moment zwischen Lieferanten und ausschreibenden Personen, also Einkäufern, hinwegkommen. Wie das ausschaut, ist wahrscheinlich dann das, was die Einkaufssuiten machen. Wenn du dir halt jetzt einen Jagger Cooper anschaust, aber auch natürlich, was SAP mit Ariba jetzt vorantreibt, ist, es geht halt dann irgendwann in den Punkt, wo das viel automatisierter ist, wo Lieferanten halt direkt in dein ERP sozusagen reingehen und direkt im Prinzip ihr Angebot dort reingeben. Also dieses Fax-Moment, dass wir über E-Mails PDFs austauschen, wird wahrscheinlich bald verschwinden.
Gut, jetzt habe ich natürlich auch noch die Situation, dass ich oft so Preferred Partner habe, Supplier, die ich dann halt besonders gerne ziehe. Das heißt ja auch, da kann ich mir gut vorstellen, so einen Agenten zu bauen, im Sinne von, check mal, ob diese Anforderung jetzt erstmal auf die zutrifft, bevor wir an den freien Markt gehen. Das heißt, ich muss ja auch viel mehr Daten über meine Lieferanten jetzt haben, also externe Daten. Früher war ich froh, wenn ich meine internen Daten auf die Reihe gekriegt habe. Jetzt muss ich ja auch noch die externen mitpflegen. Hast du da auch Erfahrungswerte, wie man das jetzt macht, weil das eine ist ja, was der Lieferant gerne über sich preisgibt und das andere ist ja das, was ich selber an Daten tracken kann in die Lieferanten zu. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Der stellt immer die Rechnung zu spät, das nervt uns, weil er kann das nicht machen etc. Das heißt, ich muss ja die KI dann trainieren, auch ein Ranking zu machen für meinen Preferred Partner, auswerten etc. Das hat, Einkäufer werden dann sehr, sehr, sehr data-driven plus ihr Bauchgefühl dazu, was sehr positiv ist. das kann ja Gründe haben, warum du jetzt bei uns spät bezahlt. Und es ist auch vielleicht so abgesprochen aus irgendwelchen Gründen. Aber da stelle ich mir jetzt so vor, dass wir wirklich Schritte gerade im Einkauf gehen, die viel stärker davon profitieren. Jetzt verstehe ich auch, was du sagtest, mit den 5 oder 10%. Jetzt sind wir ja schon in Richtung 10%, weil wir befreien ja den Einkäufer und sein ganzes Team jetzt auf einmal davon, dass er jetzt keine verhandeln und mit den Menschen wieder reden, weil im Hintergrund, jetzt sage ich mal positiv, die KI schon viel abgleicht und dich nah zusammenbringt und auch mit einer gewissen Rechtssicherheit. So. Und das schließt auch schon mal viel aus. Das stelle ich mir sehr, sehr gut vor. Problem ist halt, ich sehe dann vielleicht das Besondere nicht mehr und das muss der Mensch dann sehen.
Ganz genau. Und manche sagen, wir kommen an so eine Art Lieferantenmanagement 2.0. Also Lieferantenmanagement ist so ein Phänomen, weiß nicht, der 80er, 90er Jahre, dass man sich immer einen Gedanken darüber gemacht hat, zu sagen, das ist nicht nur transaktional, sondern wenn die Lieferanten sich gut weiterentwickeln und ich die vielleicht auch förder oder vielleicht auch mal ein bisschen umsatzbewusst jemandem gebe, dann ist das für den Gesamtmarkt gut und wenn ich gleich starke Lieferanten habe, ist es am Ende für meinen Preis auch gut und natürlich für Innovation und vieles weiter. Wir kommen auf einmal genau in so eine Situation, wo auf einmal Lieferantenmanagement wieder spannend wird, weil ich jetzt auch potenziell Zeit habe, mich damit auseinanderzusetzen und weil es nicht mehr so um dieses Transaktionale geht, sondern ich möchte vielleicht ganz bewusst sagen, komm, wir gehen mal in den Workshop-Raum zusammen und wir diskutieren mal, was eigentlich Möglichkeiten und Potenziale sind und nicht mehr nur über den Preis zu verhandeln und über den Scope und die Anforderungen, sondern ja, es eröffnet eigentlich ganz neue Möglichkeiten, auch mit der frei gewordenen Kapazität im Einkauf wieder halt mal Zeit mit dem Lieferanten zu verbringen.
Ja, du hast gesagt, die Q&As sind mir hängen geblieben. Ja. Das habe ich nie einen Einkäufer drum beneidet, dass er jedes Mal wieder dasselbe beantworten musste, weil die Fragen ja repetitiv auch waren. Aber es immer ja jeder wegen Chancengleichheit, dann steht die Compliance dabei, guckt auch ganz genau, dann darfst du das nicht sagen und so weiter. Die KI weiß ja, was sie rausgibt und was sie nicht rausgibt. Und du musst es gar nicht mehr machen. Und das öffnet die Gespräche. Heißt das auch, wenn ich diesen Prozess so habe, müssen wir uns darauf einstellen, dass jeder Einkäufer wie mit so einer Bodycamper-Polizisten demnächst rumläuft und diese Absprachen, die ja auch links und rechts dann immer so geschehen, Daten sammelt? Oder meinst du, ich mache jetzt irgendwie ein bisschen Horrorszenario auf? Weil es müssten ja auch diese Gespräche, die abseits der Angebote, werden ja normalerweise in Protokollen und so. Aber läuft da jetzt nicht demnächst auch wirklich zack, Teams mit, ist ja ein Klick und wir sagen, das ist Teil des Angebots.
Ja.
Und das professionalisiert auf der anderen Seite, aber es entmenschlicht uns ja immer mehr vom Lieferanten zu Vertrauensverhältnis. Da muss ich ja quasi so, ist es eine sichere Leitung?
Also am Ende 100%. Ich glaube, wir werden alle uns jeden Moment transkribieren.
Ja,
okay. Heute gar nicht, weil wir leben immer noch in Deutschland und haben Konzern-Compliance, die maximal uns da Grenzen einträgt. Anekdote da auch, ich bin gerade bei einem Konzern und wir dachten, wie praktisch wäre das, wenn die Einkäufer einfach auch Teams-Meetings transkribieren, weil wir haben festgestellt in den Workshops, dass ganz viel Zeit darauf geht, Meetings auf Minute zu erstellen, also halt im Prinzip die Notizen festzuhalten, Entscheidungen festzuhalten und ich meine, du kennst Copilot auch gut, dass technisch ist es durchgespielt. Technisch kann das Teams von Hause aus mit Copilot super. Aber in der Compliance ist es gar nicht so trivial. Und wir haben es hat mehrere Monate gedauert, bis die IT jetzt on demand einem die Transkriptionsfeatures in Teams freischaltet. Nur Transkription. Und dann geht erstmal Kamera aus und alle müssen aktiv irgendwie dem zustimmen und so weiter in Teams. Aber ich glaube, das öffnet so Stück für Stück immer weitere Türen. Und ich glaube, da würde ich auch eher versuchen zu denken, dass man halt mit der IT denkt, mit dem Betriebsrat denkt und sagt, natürlich wollen wir weiterhin, dass wir sicher arbeiten können, dass wir auch sauber mit dem Datenschutz, mit personenbezogenen Daten umgehen und so weiter. Aber erster Schritt ist mal zu sagen, die Idee ist genau die richtige, die du betonst, zu sagen, lasst uns so viele Informationen wie möglich sammeln. Selbst wenn es heute noch nicht möglich ist, wissen wir, dass in wenigen Monaten wahnsinnig viel Kontext verarbeitet werden kann. Und zweitens ist, die Vision ist ganz klar, dass wir nicht mehr am Rechner hocken und mit dem Bildschirm interagieren, sondern miteinander sprechen, Daten aufzeichnen und dann unterstützt werden in den Entscheidungen, die wir treffen.
Wie ist das mit Lieferantenempfehlungen, die die KI gibt? Also, ich nehme mal ein Beispiel. Wir sitzen ja hier in diesem Podcast-Studio und müssen euch vorstellen, wir haben hier Licht, wir haben hier Mikrofone, wir haben hier Kameras und das musste ich ja alles irgendwie zusammen als Laie. Das war der Vorteil. Und dann habe ich natürlich angefangen, die KI zu fragen, was passt am besten zu meinem Budget für gelegentliche Aufnahmen? Ich mache das jetzt, ne, jetzt nicht hauptberuflich, aber das ist schon ernst zu nehmen, soll auch was hermachen und so weiter. Das gebe ich ja alles mit. Und dann gibt ihr mir ja einen Amazon-Link.
Ja.
So, und dann sagt er, das kaufst du jetzt. Ja. Natürlich kaufe ich das dann jetzt auch. Schande, ich weiß. Aber das mal ist ja die Gefahr, doch jetzt auch bei Firmen, wo genau dann, ich weiß nicht, wie ich das so ausdrücken soll, aber dann sich so Bias quasi rein, wo nicht mehr das Beste, sondern das Einfachste und Schnellste und Umsetzbarste dann relativ durchsetzt. Kann man argumentieren, das war bei Menschen auch so. Ja, aber da hast du mit dem Team dann jetzt schon noch verschiedene Stimmen gehabt. Hier ist es ja, die KI gibt ja schon eine Empfehlung. Wie ist das so im Einkauf? Das könnten wir jetzt genauso machen mit Preisen, die auf einmal steigen. Richtig, dann halluziniert das Ding ja noch immer irgendwo. Ja. Also wie ist das gerade dann nochmal runtergebrochen im Einkauf? Was willst du da so sagen? Das sehe ich wirklich als ein Problem.
Total. Und in Kürze kann ich sagen, da verdienen gerade ganz viele Menschen ganz viel Geld mit.
Ja.
Weil es gibt ganz viele Startups, die helfen einem dabei, deine Supplier-Landschaft endlich mal zu verstehen.
Mhm.
Das ist so End-Tier-Visibility. Also ich sehe, was ist der Lieferant vom Lieferant. Ich lerne zu verstehen, was gibt es überhaupt für Lieferantenoptionen da draußen. Das sind die Tums dieser Welt, Delvos dieser Welt. Das heißt, da gibt es Startups oder Unternehmen, die jetzt schnell skalieren und schnell Investments einsammeln, weil das öffentliche Internet gar nicht so viel Informationen bietet zu meinen Lieferanten. Also wenn ich jetzt so den klassischen Deep Research mal aktiviere und sage, nenn mir mal ein gutes Podcasting-Mikrofon, dann kommt genau dieses raus. Wenn ich jetzt aber sage, nenn mir doch mal einen guten Lieferanten in Hamburg, der mir dabei hilft, meine Handyverträge zu managen.
Ja, ja.
Dann kommt vielleicht was raus, vielleicht aber auch nicht, weil das typischerweise eben nicht im öffentlichen Web diskutiert wird und nicht im gleichen Maße Informationen verfügbar sind oder sogar auch Unternehmensinformationen gar nicht verfügbar sind. Das heißt, diese typischen, wie viel Umsatz hat eigentlich mein Lieferant, kriege ich gar nicht aus dem öffentlichen Internet. So, das heißt, A, da gibt es ganz viele Startups, die verdienen viel Geld mit und viele Beratungen, die helfen dir dabei, das richtige Tool auszuwählen. Und B, werden auf einmal die eigenen Daten wertvoll? Wird es auf einmal wertvoll zu verstehen, was habe ich denn eigentlich zum Beispiel in meinen letzten Jahren ausgegeben für XY? Oder mit welchen Lieferanten hatte ich denn schon mal Dienstleistungen bezogen? Also das Feld, was jetzt auf einmal aufgeht, ist auf einmal Third-Party-Tools, also wirklich bewusst zu sagen, auf einmal ist wieder so eine Best-in-Breed-Ding, dass ich jetzt mich nicht mehr nur auf meinen Cooper und so weiter verlassen kann, sondern ich schaue mir auf einmal die Startups an. Und da muss ich aber wissen, was will ich denn eigentlich? Welche Daten suche ich? Und natürlich auch zu sagen, vielleicht habe ich die Daten eigentlich schon bei mir. Ich muss sie nur besser verwerten und besser finden und ja, so in der Richtung.
So, jetzt pass auf, machen wir folgendes Szenario hier nochmal. Du bist eingeladen auf eine Konferenz. So. Und dort sitzen nur Einkäufer. Von großen Konzernen bis hin gehobener Mittelstand.
Das ist ja schon passiert, ja.
So, und dann musst du da jetzt auftreten und sagen, das ist jetzt das Wichtigste, was die KI gerade für den Einkauf bringt.
Ja.
Der Unterschied ist jetzt aber, du hast war eigentlich gesagt, dass du eine halbe Stunde Zeit hast. Jetzt ist es aber so, dass sie sagen, ja, das Mikrofon, das ich dir in die Hand gebe, hat jetzt noch 30 Sekunden, dann müssen wir den ganzen Laden räumen. Was würdest du in 30 Sekunden jetzt den Leuten, die da sitzen, mitgeben, an was sollen sie denken, wenn sie KI im Einkauf wollen und selber Einkäufer sind? Womit beginne ich? Was ist das Wichtigste? Was würdest du so runterbrechen und sagen, hey Leute, das müsst ihr echt auf dem Schirm haben, dass man das machen muss, glaube ich. Das steht außer Frage, das weiß auch jeder Einkäufer. Ich glaube, es wird niemand da sitzen und sagen, hey, das Teufelszeug wollen wir nicht haben. Aber die meisten haben die Fragezeichen und sagen, wie gehe ich denn jetzt los? Ja. Was mache ich denn jetzt konkret?
Also erstens, die Richtung gibt das Management vor. Das heißt, das Management-Team braucht eine ganz klare Ambition und ein Ziel. Was wollen wir denn mit KI erreichen?
Ja.
Wollen wir Savings? Wollen wir produktiver werden? Und so weiter. Zweitens, man muss sich die Tools anschauen. Man muss sich Zeit nehmen dafür. Wenn 20% meiner Leistungserbringung auf einmal von KI kommt und nicht mehr von meinen Kolleginnen und Kollegen, dann muss ich das als Managementaufgabe verstehen. Das heißt, diese 20% sind, ich mag das nicht, wenn man es als Mitarbeiter denkt, aber es ist ein wichtiger Teil meiner Werterbringung. Und das gilt genauso im Einkauf. Und das Dritte ist, mit den Menschen arbeiten und nicht versuchen, sie zu ersetzen.
Ist, darüber muss ich nochmal rein. Muss man das sagen oder muss man das auch wirklich tun? Also es gibt ja zwei Themen. Ich weiß noch, früher, als ich Reporting gemacht habe und dann war das Dashboarding sehr automatisiert, was man früher hatte im Sinne von, wir machen Excel und dann machen wir PowerPoints und dann stellt das jemand vor und dann gibt es solche Briefe und dann gibt es nochmal einen Assistent der Geschäftsführung, die fasst dann mal die wichtigsten Punkte zusammen. Da wurde ich immer gefragt, Ravina, wenn Sie jetzt mit dem Dashboard kommen, wie viele Leute können wir in dem Prozess jetzt ersetzen?
Ja.
Und ich gesagt, alle.
Ja.
So. Also ist es jetzt so, dass du wirklich denkst, nee, Mensch, Maschine ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen jetzt gerade die aufgleisen. Oder meinst du auch, man kann teilweise auch Human Resource, Human Capital und diese ganzen Unworte, das will ich gar nicht darauf hinaus. Aber ich bin immer ein Freund davon, auch ehrlich zu sein. Meinst du, wir werden, dass Jobs wegfallen oder werden sich Jobs nur ändern?
Also leider leben wir in einer sehr kapitalistischen Welt.
Mhm.
Und ich bin mir sicher, dass alle, die irgendeine Art von Personalplanung, Reorganisation, Restrukturierung machen, gerade natürlich ganz genau auf KI gucken und gerade ganz genau schauen, welche Aufgabenbereiche können da übernommen werden, die heute Menschen machen. Gleichzeitig hoffe ich, dass wir mit der Welt, wo gerade die politischen Unsicherheiten groß sind, wo wir merken, dass Lieferantenmanagement total wichtig wird, immer besser verstehen, was für einen Wert eigentlich der Einkauf hat. Weil wer ein bisschen was von BWL Topline und Bottomline versteht, weiß, dass der Gewinn im Einkauf liegt. Das heißt, jeden Euro, den ich in meinen Einkauf investiere, kommt eigentlich irgendwo wieder zurück. So, ich weiß, wir leben in einer kapitalistischen Welt und viele wollen vielleicht trotzdem die Personalkosten im Einkauf reduzieren. Aber wenn man vielleicht ein bisschen weiter denkt als übers Quartal hinaus, dann lernt man zu verstehen, dass extrem viel Wert im Einkauf entsteht und ein besserer Einkauf, ein digitalisierterer Einkauf mit guten Menschen ist wahnsinnig viel wert. So. Deswegen, ich bin da optimistisch und mein Plädoyer ist eher zu schauen, was fange ich an mit der gewonnenen Kapazität? Wo kann ich eigentlich meine Reife im Einkauf erhöhen? Und wie kann ich eigentlich in Summe besser werden mit Mensch plus KI?
Ich glaube, das gilt für Sales nämlich im gleichen Maße. Du kannst es 1:1 sagen. Einkauf und Sales sind so nah beieinander und doch so fern von dem, was sie tun. Aber es gelten genau dieselben Regeln. Und ich glaube, man setzt nirgendwo an erstmal und würde sagen, die Vertriebler als erstes. Einkäufe sind halt oft dem geschuldet, dass es Effektivitätsgewinn ist.
Ja.
Und gerade dieses typische Klischee, ich glaube, die Leute wird es treffen, die nur Lieferanten angerufen haben und gesagt haben, ey, ich brauche aber noch 8%.
Ja.
Die wird es treffen und auch zwar zu Recht, da freuen wir uns, glaube ich, alle drüber.
Ja.
Die Leute, die aber gesagt haben, ich brauche 8%, weil das und das und wenn du das lieferst, ach nee, Prio, verstehe ich, dann kannst du die natürlich nicht geben und so weiter. Wir wollen auch nicht nur noch Preis entscheiden und das habe ich mit Hilfe der KI und können wir es noch anders und optimieren. Ich glaube, da liegt der große und Wert.
Vielleicht habe ich da eine Prämisse übersprungen. Die Prämisse ist schon, dass die Kolleginnen und Kollegen im Einkauf KI nutzen.
Das ist es, ja.
Also, das ist so ein bisschen so, als wenn ich morgen zur Arbeit gehe und sage, ich habe meinen Laptop nicht dabei. So, sorry, ich bin heute hier, ich bin aber im Büro, habe meinen Laptop leider nicht dabei und würd gerne trotzdem arbeiten.
Ja.
So ein bisschen ist es so gerade im Einkauf, wenn du halt sagst, nee, KI, das ist nichts für mich. Ich bin viel besser unterwegs, wenn ich händisch die PDFs auswerte und meine E-Mails alle manuell beantworte. Den begegne ich tagtäglich. Und ich glaube, da muss man vielleicht an der Stelle offen sein, dass diese Personen es wahrscheinlich schwer haben werden, in wenigen Monaten, hoffentlich Jahren, überhaupt noch produktiv im Einkauf arbeiten zu können. Muss man vielleicht an der Stelle so offen sagen, alle die, die Bock haben, mit KI richtig was zu bewegen, die wird man brauchen.
Ja, gut. Es ist gute alte Tradition hier in diesem Podcast. Ne? Du hast letztes Mal, ich weiß gar nicht, zum Schluss, ich glaube, es war bei Werbs Podcast, den Satz geprägt, wenn du als Arbeitgeber keine KI in der Form stellen kannst, jetzt hast du es mal andersrum gemacht und hast gesagt, es ist aber sowohl bringen als auch Hohlschuld. Es muss beides genau matchen. Es geht auf der anderen Seite, ich muss weg. Deswegen sollst du aber trotzdem, wie es gute alte Tradition ist im Podcast, sollst du die letzten Worte haben. Jetzt hast du natürlich mit solchen Statements ne, schon ganz schön einen Eindruck hinterlassen. Wir erwarten natürlich jetzt auch deine letzten Worte. Was du nicht sagen darfst, ist lieben Dank für die Einladung. Sonst darfst du jetzt sagen, was immer du möchtest, was dir auf Herz liegt. Es muss auch gar nichts, überhaupt nichts, in irgendeiner Form mit Einkauf oder KI zu tun haben. Du kannst alles sagen, was du willst. Dir gehören die letzten Worte. Ich sag tschüss. Wir unterhalten uns das nächste Mal, wenn du zu Gast bist. Das machen wir auch hier. Da reden wir darüber, wie Beratung und Einkauf, wie Beratung und KI aufeinander einzahlen oder eben auch nicht und was Beratung überhaupt noch macht. Sehr spannendes Feld, freue ich mich sehr drauf. Aber jetzt sage ich tschüss, auf bald und guck mal in den Link unten, es lohnt sich.
Ja, ich würde an der Stelle vielleicht einfach, um tschüss zu sagen, platt einfach Werbung machen, weil ich glaube, wir sind mit die Besten bei H&Z, wenn es um das Thema Einkauf geht und den Unternehmen, den europäischen Unternehmen dabei zu helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und was könnte es da Besseres geben, als das mit und durch KI zu machen?
Hervorragend. In dem Sinne, ciao.